Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Die heutige Schriftlesung ist aus Lukas 2, die Verse 8 bis 20. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids sein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so geschehen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Hallo ihr Lieben, ich bin Eliakim. Keiner der Pastoren der Christusgemeinde Barmbek Süd. Ich bin ein Hirte aus der Gegend von Bethlehem. Ihr findet mich jetzt nicht namentlich erwähnt, irgendwie hat Lukas das vergessen. Aber meine Geschichte findet ihr in der Biografie, die Lukas geschrieben hat, im zweiten Kapitel, also ganz am Anfang schon. Mir ist was passiert. Also wirklich was Besonderes. Ich würde fast sagen, es war so ein heiliger Moment. Und der hat dann verändert, wie ich ab da an gelebt habe. Und fast hätte ich diesen Moment verpasst. Ich war total beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so. Ihr seid so weit entwickelt inzwischen, habt 1000 Hilfen, Küchenhilfen, Supermärkte, schnelle Fahrzeuge. Das alles hatten wir nicht zu meiner Zeit. Wir mussten uns um alles noch selber kümmern und all das, um das wir uns kümmern mussten, hat auch noch mehr Zeit gekostet. Also wir waren richtig beschäftigt, ja. Und damit ihr euch ein bisschen besser in meine Situation hineinversetzen könnt und in das, was vor 2000 Jahren passiert ist, erzähle ich es euch aus meiner Perspektive. Wie gesagt, ich bin Hirte, das ist mein Job und das ist ein sehr traditionsreiches Gewerbe in meinem Volk. Haben wir schon seit vielen Generationen. Bethlehem ist so auf so einem Hügel drumherum, so landwirtschaftliche Flächen, die wir für Viehzucht nutzen. Und das gibt es schon sehr lange in meinem Volk. Ich gehöre zum Volk Israel. Und wir hüten die Schafe, wir füttern sie, wir führen sie zur einer Weide, zur nächsten, wir schützen sie. Manchmal kommt ein Raubtier und versucht, eins unserer kostbaren Schafe von der Herde zu trennen. Und dann tun wir, was ein guter Hirte tut. Wir setzen unser eigenes Leben ein, damit dieses Schaf leben kann und gerettet wird. Also entgegen manchem Klischee hat unser Job insgesamt echt angenehme Seiten und ist auch bei uns im Volk angesehen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass bei uns die Anführer und die Könige oft mit meinem Gewerbe verglichen werden. Wir haben Könige, die sind sogar Viehzüchter gewesen, stell dir das mal vor. Das, was wir so als Hirten machen, das ähnelt in gewisser Weise dem, was ein guter Leiter oder eine gute Leiterin macht. Man kümmert sich, man fühlt sich verantwortlich, man füttert, man zählt nach, sind alle da. Und so haben wir unsere Könige und Anführer immer wieder mit Hirten verglichen. Und einer, Ich würde fast sagen, der berühmteste, David, war sogar auch ein Hirte, so wie ich. Und der hat was gemacht. Der hat Gott mit einem Hirten verglichen. Könnt ihr mal nachlesen, ein ganzes Lied darüber, dass Gott ein Hirte ist, Psalm 23. Also so schlecht ist es gar nicht, ein Hirte zu sein. Auf jeden Fall ist es besser, als die Klischees manchmal so sind und vermuten lassen. Aber wie jeder Job hat mein Job auch so seine Schattenseiten. Manche Leute sagen, man kann uns nicht vertrauen, wir wären zwielichtige Gestalten. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir eher so draußen sind, halt nicht in der Stadt. Das, was wir tun, macht uns zeremoniell manchmal unrein und wir können nicht zum Gottesdienst gehen und man traut uns nicht so ganz. Und an die Römer, bei denen sind wir richtig unbeliebt. Die haben Texte, die uns als faul beschreiben oder sagen, dass wir stinken. Okay, letzteres stimmt manchmal. Das soll man machen, ne? Wenn man draußen ist, so bei Wind und Wetter. Aber ich liebe das. Ich mache meinen Beruf total gerne. Ich bin vielleicht das, was man so einen Naturburschen nennt. Ich finde das schön, wenn der Tag so vorbeigeht und dann machen wir ein Feuer, das uns wärmt, hilft auch gegen Raubtiere. Und was ich dann häufig mache, ist, ich nehme so meine Decke, ich kuschel mich da ein am Feuer. Und wenn es dann um mich rum ein bisschen ruhiger wird, dann drehe ich mich auf den Rücken und gucke so in den Himmel. Und in guten Nächten sind da keine Wolken. Und dann kann ich die ganzen Lichter sehen. Und wenn es dann still wird und man nur noch das Schnarchen meiner Kollegen hört, dann kommen manchmal so Fragen. So Fragen wie, wo ist denn der gute Gott-Hirte eigentlich? Interessiert er sich noch für uns? Ich kenne die Geschichten von David und all das, was man sich in der Synagoge so erzählt. Aber das sind halt die Geschichten der anderen. Was ist denn meine Geschichte mit Gott? Bin ich vielleicht am falschen Platz? Spielt sich vielleicht das wahre Leben mit Gott woanders ab? So eine Gedanken. Vielleicht kennt ihr das. Naja, und dann ist mir eben was passiert. Es war so ein ganz normaler Tag, beziehungsweise eine ganz normale Nacht. Die anderen haben schon geschlafen. Ich habe mich so eingekuschelt, war so bereit für den Philosophenmodus, mich da so hinzukuscheln und mal die Sterne anzugucken. Es war dunkel, aber doch auch irgendwie schön. Und dann ist es passiert. Mit einem Mal wurde es hell. Und ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt für verrückt erklären werdet, aber ich habe einen Engel gesehen. Einen großen. Also ich habe immer mal gehört, so Engel des Herrn und so. Also so muss der Engel des Herrn sein. Ein riesiger Engel mitten am Himmel. Und es wurde hell, also taghell, mitten in der Nacht, auf einmal. Und dann war da noch ein Engel und noch ein Engel und noch ein Engel und noch ein Engel und noch ein Engel. Irgendwann war das ganze Firmament voll mit Engeln, eine ganze Armee von Engeln. Und dann die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn, Gott selbst, das, was doch eigentlich nur im Allerheiligsten stattfindet, das war auf einmal da, die Herrlichkeit des Herrn, Gott selbst. Seine Gegenwart. Wir sind auf den Boden gesunken, nicht weil uns jemand umgeschubst hat, wir sind auf den Boden gesunken, weil da war so viel Glanz, so viel Majestät, so viel Gott. Wir haben gezittert vor Ehrfurcht, aber da war auch Angst. Denn in dem Moment war klar, da ist was total Heiliges und hier bin ich. Ich habe beim Abendessen noch was extra für mich abgezweigt gehabt, habe gehofft, dass es keiner merkt. Hier bin ich mit meinen Sünden und Macken und da ist was total Reines und hier bin ich, normaler Hirte. Da ist was total Gutes und ich bin das nicht. Und ich habe gemerkt, in der Gegenwart Gottes, dass all die Dinge, die ich mir so zurechtdrehe, die haben keinen Bestand. Er ist Gott, er ist heilig, ich bin es nicht. Und deswegen haben wir Angst gekriegt. Wenn man die Geschichten gedacht, die man sich erzählt von den Engeln, die gekommen sind, um das Gericht Gottes anzusagen. Und mir war klar, wenn das jetzt der Fall ist, dann kann ich nicht bestehen. Es ist aus. Und also jetzt wird es noch komischer, aber vielleicht habt ihr mich eh schon abgeschrieben. Der Engel hat dann geredet. Also wir haben eine Stimme gehört auf dem Feld. Und der hat zu uns gesagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und als wäre das noch nicht genug, hat er gesagt, Gott mag euch, ihr gefällt Gott. Frieden, Gott kommt, um etwas Neues anzufangen, aus der Linie des Hirten Davids kommt jemand, ist jemand geboren und Gott fängt an, Frieden zu bringen. Wow, das war meine Ansage. Damit hatte keiner gerechnet. Wow. Viel später, Tage, Wochen, Monate später, kam ein Arzt zu uns, der wollte so eine Story über Jesus schreiben, damit das mal festgehalten wird. Und ihm war das mega wichtig, typisch Arzt, dass das ganz genau festgehalten wird. Also hat er die Augenzeugen befragt. Einer von denen war ich, hat nur leider den Namen nicht erwähnt, aber grundsätzlich ich war dabei. Und wir haben das Lukas so erzählt und während wir ihm das so erzählt haben, sind uns all die Geschichten eingefallen, die wir noch aus der Synagoge kennen. Samuel. Jemand, der eben zur Zeit von David gelebt hat und er war noch Kind und in seinem Kinderzimmer, mitten in der Nacht, hört er eine Stimme. Nun, damals waren wir noch ein bisschen rückständig und wir haben Kinder geistlich nicht ernst genommen, das ist heute sicherlich ganz anders, aber Kinder erleben Gott. Kinder erleben Gott und sie können Gottes Stimme hören. Und Samuel hört dann eben die Stimme Gottes und er kann das eben nicht identifizieren, hat ihm nie jemand beigebracht, wie höre ich eigentlich die Stimme Gottes? Wie gesagt, rückständig, heute bestimmt anders, ihr bringt den Kindern bei, wie man die Stimme Gottes hört. Er wusste das nicht, geht zu seinem Ziehvater Eli und sagt, Eli, was ist? Und Eli sagt, hab dich nicht gerufen, leg dich hin, du hast schlecht geträumt. Und so geht das immer hin und her, bis Eli irgendwann versteht, ey, das muss Gott sein. Mitten im Alltag, völlig ungeplant, ist da auf einmal Gott. Im Alltag. Wow. Und Eli sagt dann Samuel, was er tun soll. Bester Kindergottesdienst. Und Samuel reagiert darauf und er sagt, hier bin ich, dein Knecht hört. Und Gott kommt ungeplant, aber nicht ohne Plan. Und er gibt diesem Kind eine Berufung. Er gibt diesem Kind eine Berufung. Viele hundert Jahre später gibt es einen Propheten in unserem Volk, der heißt Jesaja. Er war wahrscheinlich im Gebet und auf einmal hat er so eine innere Vision und er sieht auch die Herrlichkeit des Herrn. Heilig, 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 Gott, Jahwe der Ewigkeiten. Und ihm geht's wie mir, wobei ich ganz froh, dass ich nicht alleine bin. Er fängt an zu zittern, ist total erschüttert und ruft nur, oh weh, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Er will damit sagen, ich bin ein Sünder, da ist Gott, wie kann ich bestehen? Und wieder ein Gott der Gnade, der völlig ungeplant auftaucht, aber einen Plan hat. Ein Engel spricht Vergebung zu. Und in diesem Moment entscheidet Jesaja, er reagiert auf Gott, er lässt sich darauf ein und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und er bekommt eine Berufung. Erkennt ihr ein Muster? Ich glaube, hier sind vier Dinge, die man lernen kann in diesen heiligen Momenten. Erstens, Gott ist anders. Er ist perfekt, er ist gut, er ist wunderschön, er ist durch und durch die Majestät Gott selbst. Zweitens, dieser Gott will in Kontakt treten mit normalen Menschen. Er mag Menschen, ihm gefallen Menschen. Drittens, Gott kommt immer ungeplant, ohne vorher sich anzukündigen, aber nie ohne Plan. Und dann viertens, in jeder dieser Situationen, Samuel, Jesaja, Meinetwenigkeit, kann der Mensch entscheiden, was mache ich mit diesem Moment? Was will ich tun mit dieser Einladung Gottes, die so ungeplant in mein Leben kommt? Möchte dich mal fragen, wenn das wahr ist, was hat Gott zuletzt gesprochen? Hast du es getan? Und vielleicht bist du als Gast hier und denkst, boah, das ist ein irres Theaterstück. Aber vielleicht hast du ja Interesse, dann möchte ich dich fragen, ey, würdest du die Stimme Gottes gern hören? Und würdest du auf sie hören? Also wenn es dir wie mir geht in diesem Moment, dann hast du jetzt vielleicht eine ganze Menge Fragen. Ich habe mal so drei Fragen gehabt in diesem Moment. Ich mache jetzt mal einfach mal auf, wie es mir da so ging. Die erste Frage war so eine persönliche, die zweite hatte mit dem Übernatürlichen zu tun. Die dritte war so einfach, was macht man jetzt denn ganz praktisch? Also zuerst einmal, Gott kommt völlig ungeplant in seiner Größe und Heiligkeit und ich habe mich in dem Moment sehr klein gefühlt. All die Dinge, die ich nicht bin, waren mir so bewusst. Ich so, ey, die Engel müssen sich in der Adresse geirrt haben. Die sind bestimmt auf dem Weg zu den Pharisäern falsch abgebogen. Die lesen ihre Bibel immer regelmäßig. Wie kann ein normaler Mensch, ich mit meinen Macken, das tun, was Gott da ansagt? Und da gibt es diese ganzen Texte, die Lügen der Römer über mich. Und auf einmal wirkten die so plausibel. Kennt ihr das? Das ist Gott, der redet. Und du weißt, das ist Quatsch, aber in dem Moment, wo Gott dich einlädt zu einem Abenteuer, sind all diese Dinge, die du nicht bist, wirken so vernünftig, als würdest du ihnen recht geben wollen. Das Zweite war das Übernatürliche. Was macht man denn damit? Also ich verstehe mich nicht falsch. Ich habe den Engel gesehen. Ich habe das Lukas wirklich so auch erklärt. Aber dann war eine Frage. Wie muss man das bewerten, so ein Gotterlebnis? Und die zweite Frage, muss man das eigentlich bewerten? Und je weiter dieses Ereignis in die Vergangenheit gerückt ist, desto mehr habe ich mich gefragt, okay, das war nachts, ich war echt müde, war ich vielleicht einfach emotional ein bisschen drüber, hat deswegen so reagiert? Vielleicht haben ja wir alle so gemeinsam so einen Traum gehabt und das ist gar nicht wirklich passiert, das war so ein Traum halt. Kennt ihr das? Man erlebt etwas mit Gott, das ist real, das ist wirklich da, aber mit den Wochen und mit der Zeit beginnt man das wegzuargumentieren, wegzurationalisieren. Und dann der dritte Einwand in diesem Gott-Moment. Ja, was machen wir denn jetzt ganz praktisch mit unseren Schafen? Also wir sind Erwachsene. Ja, wir haben einen Job, wir sind verantwortungsvoll. Wenn wir jetzt nach Bethlehem gingen, was sollen wir denn mit unseren Schafen machen? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach so, was hat Gott sich denn dabei gedacht? Ich habe doch einen Job, kann ich einfach loslassen. Und dann hatten wir natürlich die Nacht auch schon eingeteilt. Wir hatten uns einen Plan gemacht, wir hatten genauso Nachtschichten festgelegt, wann wer dran ist, was machen wir denn jetzt mit unserem Plan, wenn Gott kommt? Sollen wir unseren Plan einfach über den Haufen werfen, nur weil wir meinen, wir hätten Gottes Stimme gehört? Und vielleicht wisst ihr, dass Schafe sind so Gewohnheitstiere. Ist das nicht lieblos, wenn man auf einmal alles anders macht, als man es gewohnt ist? So gegenüber denen, die das eben so gewohnt sind, dass man Sachen so macht und wir haben jetzt die Stimme Gottes gehört. Kennt ihr das? Man hat wirklich was mit Gott erlebt und das ist schön und real. Und dann fängt man an, das so wegzurationalisieren. Und die Stimme der Vernunft wird immer lauter auf einmal als die Stimme, die wir doch gehört haben in diesem heiligen Moment. Also ich habe in diesem Moment gemerkt, manchmal braucht man einfach Mut. Gut, den hatte ich nicht, aber ich hatte etwas, was ihr vielleicht auch habt. Ich hatte um mich herum Menschen und die hatten mehr Mut und Glauben als ich. Ich hatte keinen Mut, aber in dem Moment hatte ich mutige Menschen, glaubensvolle Menschen um mich herum. Und die haben gesagt, ey Joachim, hör mal zu, lass es uns einfach mal ausprobieren. Was können wir denn verlieren? Ey Joachim, du erzählst ja immer davon, dass du auch mal sowas erleben willst, was du da immer liest, von dem du immer hörst in der Synagoge, diese Gottgeschichten. Lass es uns doch einfach mal ausprobieren. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, ja, dann werden wir nicht wissen, ob die Prophetie wahr ist. Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nicht wissen, ob Gott wirklich gesprochen hat. Ey Joachim, wir machen dir ein Angebot. Wenn wir da hingehen und das ist alles Quatsch, weißt du was, dann übernehmen wir heute deine Nachtschicht. Okay, das war die Ansage, die ich gebraucht habe. Also nicht die mit der Nachtschicht, sondern ich dachte, ja, ich hänge mich einfach an den Glauben der anderen. Wisst ihr was? Wenn wir zweifeln, dann kann es helfen, Menschen um sich zu haben, die für einen glauben. Man selber braucht vielleicht gar keinen Glauben haben, sondern man ist eingebettet in eine Gruppe von Menschen, und wenn ich mich hier umschaue, sieht das schon ganz gut aus, die glaubensvoller sind, die für einen glauben in Situationen, wo man selber nicht glauben kann. Und man nimmt sich sozusagen Huckepack. Man lässt sich vom Glauben der anderen tragen. Also sind wir losgegangen. Wir haben uns auf den Weg gemacht nach Bethlehem und was soll ich sagen? Es war wirklich genau so wie in der Prophetie von diesem Engel. Da war ein Baby, das hatte Windeln und die Sache mit der Futterkrippe, die war auch so, selbst der komische Teil. Also ich muss ehrlich sagen, so, ne? Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Diese ganzen neumodischen Erziehungstrends, die da aufgekommen sind. Baby in der Futterkrippe. Naja. Und dann die Namen. Die Namen werden immer abgefahrener. Habt ihr das schon mal gemerkt? Immer will. Also es hat sich vielleicht inzwischen wieder eingerenkt, aber das, der hieß noch nicht mal wie sein Vater, der hieß Jesus. Der Vater ist Josef. Der meinte, Gott hätte gesagt und naja. Das beste Lifehack an der Stelle von einem erfahrenen Hirten, schweigen und einfach lächeln. Das Baby ist aber süß. Aber das ist eigentlich die Nebensache. Die Hauptsache war, wir hatten Gottes Stimme gehört, wir haben im Glauben gehandelt und wir haben erlebt, dass es wahr ist. Gott ist treu, Gott ist wahr, Gott ist da, Gott fängt an, neue Dinge zu tun. Und versteht mich bitte nicht falsch, ja? Gott ist treu, auch wenn ich ihn nicht als treu erlebe. Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht immer erlebe. Also mein Erleben macht Gott nicht wahr. Die Grundlage meines Glaubens ist nicht meine Erfahrung, aber meine Erfahrung brauche ich immer wieder, um einen lebendigen Glauben zu haben. Kennt ihr das? Ein Glaube, der sich nur im Kopf abspielt, der berührt nicht das Herz. Aber das ist so gut, wenn zwischendurch mal diese Gotterlebnisse sind und dann ist neue Freude und eine neue Liebe zu diesem lebendigen Herrn da. Ein Glaube, der sich nur aus den Geschichten der anderen ernährt, der wird mit der Zeit immer dünner, bis er verhungert. Deswegen sind eigene Erlebnisse zwischendurch so wichtig und prägend. Und wisst ihr was, um ein Jahr hätte ich es verpasst. Ich war unsicher und da waren diese Einwände und Zweifel und die Stimme der Vernunft. Und was mache ich jetzt? Gott sei Dank hatte ich in diesem heiligen Moment eine Gemeinschaft von glaubensvolleren Menschen um mich herum, die mich ermutigt haben und zueinander gesprochen haben, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir sind zurück und die Tage danach, die Wochen danach, wir kannten eigentlich kein anderes Thema mehr, nicht mal mehr Viehzucht, sondern Gott ist wirklich da, er ist treu, er lebt. Alle mussten es hören, die, die das hören wollten und die, die es nicht hören wollten. Wir hatten halt kein anderes Thema. Wir haben drüber gesprochen. Bei uns gibt es so ein Sprichwort, wovon das Herz voll ist. Davon fließt der Mund über. Es ist einfach so gesprudelt. Ich möchte mal fragen, wovon sprudelt eigentlich dein Mund? Wovon fließt dein Mund über? Und was sagt es über dein Herz? Wir haben das so viel und so scheinbar exzessiv gemacht, dass die Leute uns einen neuen Spitznamen gegeben haben. Wollt ihr ihn hören? Sie haben uns Evangelisten genannt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ich kann kein Griechisch, aber wenn ein Evangelist jemand ist, der anderen erzählt, was er mit Gott erlebt, dann bin ich das. Ein Evangelist ist jemand, der einfach nur bezeugt, was er gesehen hat. Ey, dann bin ich das, denn ich bin so begeistert. Leute, stellt euch das mal vor. Es gibt einen Gott und der mag mich. Es gibt einen Gott, dem gefällst du. Es gibt einen, wenn ich abends im Bett liege und mich frage, wie soll es werden, der ist größer, stärker, mächtiger als ich und er ist auf meiner Seite. Das ist doch eine gute Nachricht. Vielleicht hat sich das politisch alles verbessert, aber zu meiner Zeit war es politisch ein bisschen instabil und viele Leute in Bethlehem haben sich gefragt, wie soll es werden. Manche haben sogar zu Waffen gegriffen. Ey, das müssen die Leute doch hören, dass es einen Gott gibt, der neue Dinge tut, der gute Dinge tut, der auch wenn noch nicht alles perfekt ist und Caesar auf dem Thron sitzt, trotzdem etwas Neues macht in unserer Zeit und die Macht und den Plan und die Liebe dafür hat, gute Dinge anzuschieben. Das müssen sie doch hören in Bethlehem. Wie ist es in deiner Stadt? Kennst du jemanden, der angesichts der politischen Situation ein bisschen angespannt ist? Weiß er, dass du weißt? Gibt es jemanden, den du kennst, der manchmal so wach liegt und sich fragt, also wenn es einen Gott gäbe, könnte ich den gebrauchen? Weiß dieser Mensch, dass du glaubst, dass es diesen Gott gibt? Es braucht Evangelisten, begeisterte Hirten oder einfach nur Menschen, die erzählen, was sie mit Gott erleben, dann und wann. Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und wir waren so begeistert, wir sind selber so übergesprudelt. Wir sind ja zurück in den Alltag, es blieb ja nicht bei der Herrlichkeit des Herrn, der Alltag kam wieder, aber wir sind zurückgetanzt und wir waren so zwischen, wir haben uns benommen wie Verliebte oder Betrunkene oder auch wie beides. Es gibt einen Querschnitt, da berührt sich ja irgendwie so emotional. Und wir haben allen von Gott erzählt, wir haben sogar Gott von Gott erzählt. Wir haben ihn angebetet und gesagt, du bist großartig, du bist der Beste, wir lieben dich. Ja, früher war ich einfach froh, wenn der Tag geschafft war und ich mich so in meine Decke einmummeln konnte. Jetzt bin ich wach geblieben, um zu beten. Einfach Gott sagen, wie großartig er ist. Wir haben laut und wild gesungen. Nicht schön, aber es kam von Herzen für Gott. Und das Verrückte dabei war, man möchte ja meinen, okay, die Freude nimmt mit der Zeit ab. Aber je mehr wir angebetet haben, desto mehr ist Freude gekommen. Je mehr wir angebetet haben und unseren Blick weg von unserer Situation hin zu ihm, dem Allmächtigen, gerichtet haben, desto mehr ist Frieden gekommen. Und ich glaube, da liegt was drin. Wenn wir uns Gott nahen, naht er sich uns. Wenn wir ihn anschauen, seine Herrlichkeit betrachten, werden wir selber am Anblick dieser Herrlichkeit verändert. Und wenn du hier sitzt und merkst, also Freude und Begeisterung sind zwei Begriffe, die mich gerade nicht beschreiben. Wenn wir gleich anfangen, Gott anzubeten, dann ist es so schön, es ist dieses, ich will dich anbeten. Ich fühle das gerade nicht, aber ich will reinkommen in diesen Frieden, ich will reinkommen in diese Freude. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch deine Stadt braucht. Menschen, die im Frieden unterwegs sind, die mit der größten Liebe Kontakt hatten und die etwas erlebt haben, was sie bezeugen, dass sie anderen erzählen, es gibt da diesen Gott, der Frieden bringt und der dich mag. Amen. Wir wollen jetzt Gott anbeten und ich werde zur Überleitung zu dieser Anbetung für uns beten. Du kannst dich gerne schon hinstellen, sodass wir ihm die Ehre bringen, der wirklich es wert ist, alle Ehre zu empfangen. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du Interesse an uns hast. Das hast du vor Tausenden von Jahren angefangen, vor Ewigkeiten beschlossen, dass wir deinem Sohn ähnlich werden dürfen. Und wir danken dir dafür. Wir haben das nicht verdient. Wir wissen selber, was unsere blinden Flecken sind, aber du lädst uns ein in deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns zu dir ziehst, wo wir selber so schwach sind, dass wir nicht kommen können. Im Namen von Jesus bete ich gegen all die Traurigkeit, die sich auf unsere Seelen legt, auf die Ruhe, gegen diese Ruhelosigkeit und ich bete um Frieden. Ich bete, dass du kommst und unser Herzen heilst, wo sie verletzt sind. Tröster Gott, komm, wir laden dich ein. Wir richten unsere Blicke auf dich und wir nehmen dich beim Wort, wie es im Jakobusbrief heißt. Wenn wir uns dir nahen, nahst du dich uns. Lob und Ehre sei dir. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.